Ich behaupte, nur wer gefangen war, wer weiß, was Gefangenschaft bedeutet und sich der Gefangenschaft bewusst ist, versteht wirklich den Wert von Freiheit. Es gibt ganz verschiedene Arten von Gefangenschaften. Eine. Moment, ich schalte das um. Hochdeutsch. So. Ja, ich habe es noch nicht so im Griff, deswegen. So. Das Handy ist schuld. Also ich darf auf Hochdeutsch etwas weitergeben. Ich habe gesagt, nur wer Gefangenschaft kennt und sie wirklich versteht, kann erkennen, wie wertvoll, was für eine Gnade wirkliche Freiheit ist. Und es gibt verschiedene Arten von Ängsten, Gefangenschaften. Zum Beispiel eine Gefangenschaft ist die Angst. Ich weiß, dass jetzt ganz hinten irgendwo im Saal, ich zeige nicht wo, jemand sitzt, Markus, der jetzt in diesem Moment Angst hat, dass Thomas wieder maßlos die Zeit überziehen wird. Aber ich schalte jetzt den Timer ein. So, eine Angst weniger, super. Damit ihr aber wisst, mit wem ihr jetzt eigentlich zu tun habt, möchte ich gerne anfangen mit einem kleinen, ja, ich nenne es mal Lebensverlauf. Ich habe mich ja verlaufen. Also es ist so, dass ich in meiner Kindheit einiges erlebt habe, das nicht wirklich super ist, nicht wirklich in eine Kindheit hineingehört. Ich war da als Gefangener festgesetzt, und zwar war ich gefangen eben von Angst, Missbrauch, von Zwängen, tatsächlich, Gewalt und viele, viele Lügen haben so meine Kindheit geprägt. Das hat natürlich dazu geführt, dass ich da raus wollte. Ich wollte aus dieser Form der Kindheit weg. Aber das ist einfacher gesagt als getan. Und so ergriff ich einfach die Flucht. Ich flüchtete aus meiner Realität. Das heißt, ich machte es eigentlich wie die, kennt ihr, wer kennt Pippi Langstrumpf noch so? Ja, hat recht viele Alte hier. So. Nein, Spaß. Nein, ist natürlich so. Bei Pippi Langstrumpf, da war es ganz krass, die hat ja das Lied so am Anfang. Im Refrain heißt es, wieder, wieder, witt und drei macht neune. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ah, ja, das fand ich schon ganz cool. Also ich mache mir meine eigene Welt und bin dann geflüchtet in einen eigentlich konstanten Rausch. Also Alkohol und Cannabis haben da schon sehr stark Einfluss genommen in mein Leben. Was ich damals nicht berücksichtigt hatte, ist natürlich, dass wenn ein Verurteilter, also ein gefangener Mensch, flüchtet, schauen wir das Gefängnis, der flüchtet aus dem Gefängnis und ist doch nicht frei. Er bleibt immer noch Verurteilter. Er wird gejagt, verfolgt. Er kann sich nicht einfach so an den Marktplatz stellen und sagen, da bin ich. Der bleibt im Verborgenen. Also es ist so, dass Flucht nicht unbedingt in die Freiheit führen muss. Ich habe sogar gemerkt, dass ich von einer Gefangenschaft, die ihr vorher gesehen habt, von der Gefangenschaft in die nächste geflüchtet bin. Ich habe mir zu meinen Handfesseln selbst Fußfesseln angelegt. Eigentlich absolut der falsche Weg, wenn wir da überhaupt von einer Art Weg reden können. Je länger ich flüchtete, je schlimmer wurde meine Lebenssituation. Es reichte nicht, dass das Cannabis und Alkohol in meinem Leben Raum eingenommen haben. Nein, weil irgendwann reichte dieser Rausch nicht mehr. Ich musste weiterziehen, sprich, ich musste mir weitere Substanzen zuführen. Ich bin dann so wie in einen Strudel reingekommen, oder? Der Strudel funktioniert ja immer, oben ist es sehr groß und geht immer tiefer rein und unten ist dann die Spitze, bei mir war es die Spritze. Und ja, der war gut, gell? Da kam dann zum Cannabis, zum Alkohol, kam dann halt auch noch Heroin dazu, Benzodiazepine, also Medikamentenmissbrauch und natürlich auch Kokain, was mir am meisten zusetzte. Heute gehört es ja eigentlich schon fast wieder dazu, da reden ja schon Politiker davon, ja, Kokain, ja, könnte man ja legalisieren. So. Aber anderes Thema. So. Ach, das triggert mich richtig. Gut. Dann ging es immer weiter abwärts in meinem Leben. 1989, 90 gab es so bei mir den ersten Kontakt mit einer offenen Drogenszene. Das heißt nicht, ich lebte dort, sondern ich war eigentlich immer in einem Spielsalon, auch gute Umgebung, oder? Geld, das ich nicht hatte, verzocken, verspielen. Ich war immer im Spielsalon und dort war einfach Drogenkonsum, Spielsucht, all das war extrem verbreitet, gehörte einfach dazu. Und alle die Leute, die ich dort kannte, waren mir irgendwie sympathisch, denn wir hatten einen gemeinsamen Nenner. Wir hatten keinen Job, kein Geld, aber unglaublich viele Drogen zur Verfügung. Für Drogen brauchst du ja kein Geld. Das ist tatsächlich so. Also es ist nicht zwingend notwendig, das macht es so gefährlich. Und dann sind die Ersten so richtig abgestürzt und haben mir dann erzählt, das war ein Namensvetter von mir, ein Thomas, der berichtete mir so, hey, ich weiß, wo es guten Stoff gibt, komm, wir gehen mal zum Bienenhüsli. Kennt etwa jemand noch das Bienenhüsli? Ja. Das war ein Grauen. Eigentlich war es ein Denkmal der Finsternis, so darf man es nennen. Menschen auf Tischen, am Schlafen, am Boden, man stieg über Spritzen hinaus, Gestalten, die kann man sich gar nicht vorstellen. Dort gab es auch Morde. Das war also wirklich ganz etwas Krasses und Finsteres. Und ich ging das erste Mal dorthin und komischerweise fand ich es okay. Ja, irgendwie so spannend, weißt du, jetzt bin ich da bei den krassen Typen. Oder? Menschen, wieder eine Behauptung, Menschen ohne Jesus in ihrem Leben, ohne das Licht der Welt im Herzen, lassen sich gerne mal von etwas Düsterem anziehen. Es begeistert, wenn wir heute die Fernsehzeitschrift aufmachen, zeugt die Zeitschrift, dass diese Behauptung auch Tatsache ist. Denn die meisten Sendungen haben irgendwelche Zombies drin, Untote, es ist alles mit Drogendealern, Gangstern und das wird gefeiert und die Jugend schaut sich das ohne Ende an. Und bei mir war das in der Realität einfach. Ich ging dahin und fand es cool. Das Schlimmste ist eigentlich, ich erlebte traumatisierende Szenen. Also ich erlebte Elend. Das könnt ihr heute nur noch nachgoogeln, weil man versteckt es heute. Ich erlebte Gewalt. Ich erlebte Tod, wie Menschen durch eine Überdosis einfach umfielen und starben. Krass war dann, kamen wir, die Konsumenten, und fingen nicht als erstes an zu helfen, sondern wo hat der die Brieftasche? Das war so der First Step. Ich bin einmal nach einer Überdosis nackt in einem Gebüsch aufgewacht. Man hat mich also total ausgenommen, sagt man. Und habe dann wie ein Wunder halt überlebt. Aber das Schlimmste für mich ist eigentlich, dass ich es nicht gut fand. Ich fand es sogar sehr gut. Ich habe mich daran gewöhnt. Ganz schnell habe ich mich an diese Szenen, das Elend, alles gewöhnt. Und ich ließ es ein Teil von mir werden. Ich störte mich an nichts mehr. Ganz krass, dass das überhaupt möglich ist. Aber das ist wahrscheinlich, weil die Drogen mir die Gefühle geraubt haben. Sie haben mir Gefühle geraubt. Gefühle, die ich ja loswerden wollte, wie Angst, Sorge, das Gefühl, nicht zu genügen, ja, das war weg. Der Preis, den ich zahlte, war, die Freude war weg, das Glück war weg. Bei mir war es so krass, dass sogar die Hoffnung weg war. Ich habe eigentlich abgeschlossen mit meinem Leben und sagte, Ziele, Zukunft, nee, das gibt's für mich nicht. Ich hatte so die Devise, jetzt geht's nur noch um mich. Ich alleine gegen die Welt. Und das macht es so schwierig. Es konnte niemand an mich heran. Ich ließ niemanden meine Grenze überschreiten. Ich werde oft gefragt, ja, haben die Eltern, hat deine Mutter oder dein Bruder dir nicht geholfen? Was glaubst du? Wie kämpfen die Menschen um dich, die dich lieben? Was sind sie bereit auf sich zu nehmen, zu opfern und einzusetzen? Aber wenn du dir nicht helfen lassen willst, wenn du sagst, ich bin die Nummer eins, es geht jetzt nur noch um mich, und ausblendest, was du verursachst, nützt alles nichts. Ich war auf einem extrem zerstörerischen Trip. Der Trip, auf dem ich war, ist auf den ersten Moment, wenn du das erste Bild siehst, denkst du, ja, so schlecht war der Trip ja gar nicht. Es war nämlich so, dass ich trotz meiner schweren Drogensucht mich aufraufte. Ich war dann mit einer Frau zusammen, Freundin hatte ich da, ist nicht meine Frau, du bist meine einzige Frau. Das andere war so eine Sache da. Ja, Kurve gerade noch gekriegt. So. Gut, ist natürlich der Punkt, oder? Ja, ich hatte dann so wie Heimat. Ich konnte mich auf ihrem Geld ein bisschen ausruhen. Das heißt, ja, ich konnte mich gut kleiden, habe dann auch geschaut, dass ich mich wieder gut verkaufen konnte. Ich war immer noch voll abhängig. Spritzte mir mein Zeug einfach an Stellen, wo sie es nicht sah, wo es das Umfeld nicht mitbekam. Und so konnte ich mich aufraufen, aber es drehte sich noch immer alles nur um eine Person, nämlich um mich. Ich konnte so gut verkaufen, dass mir einfach das, was ich wollte, zufiel. Das heißt, ich konnte modeln. Zur selben Zeit arbeitete ich noch bei der Zürich-Versicherung, was ich dann wegschmiss wegen den Drogen. Cool war zwar, dass ich immer Zeit hatte, oder? Ich musste ja nur reinschreiben, ich habe einen Termin, Verkaufsgespräch, aber ich war dann auf der Drogenszene. Ja, irgendwann drohte das auszukommen, dann habe ich hingeschmissen und habe gesagt, ja, weißt du, ich mache genug Kohle mit Modeln. War ja natürlich nicht die Wahrheit, aber egal. Dann konnte ich die Look-Modelagentur in Zürich öffnen, leitete das dort, aber hey, das war in Zürich, das war nicht sehr klug. Da kam ich nach Zürich, machte die Agentur auf, boah, und die Dealer waren überall, der Stoff auch. Und ich mag mich an eine Situation erinnern, zeigt mir einfach wieder, wie großartig Gott, Jesus mit mir umging, weil, ich muss dir das mal geben, ich weiß noch, das war eine kleine Agentur, so wie diese Stage, ja, die Bühne ungefähr, oder? Und die Toilette war im Hauseingang auf der anderen Seite, also du warst völlig weg vom Ganzen. Und ich bin aufs WC gegangen, hat mir dort einen Schuss gesetzt und hatte eine Überdosis, hat mir das Kinn aufgeschlagen, war alles, als ich dann, glaube 7 Stunden später erwachte. Also dass ich erwachte, war schon das Wunder, und man musste dir mal geben, ich hatte so eine Überdosis. War alles voller Blut. Das hat mich so geschockt, dass ich sofort Stoff brauchte und ging wieder was holen. Es ist unglaublich, oder? Wenn du da drin bist, wie du funktionierst, wie du überhaupt nicht mehr verstehst, was überhaupt passiert. Du hättest eigentlich auf den Boden fallen müssen und sagen, wow, ich habe überlebt, Gott, danke dir. Aber das war ja für mich gar kein Thema, das mit Gott. Also ich war dort, habe konsumiert. Dann habe ich mich, als ich dann auch die Modellagentur so noch nicht ganz, aber so halb in den Sand gesetzt hatte, habe ich mich als Pizzakurier in einem Betrieb beworben. Es war ein Hotel-Restaurant, habe mich dort als Pizzakurier beworben. Und auch dort klappte das. Der Stoff, ein schnelles Mundwerk, Größenwahn, verursacht durch Kokain natürlich. Da hatte ich nach 3 Monaten, war ich der Geschäftsleiter des Hotels. Und da könntest du sagen, ja krass, da machst du voll Karriere, hey, Koks und es läuft. Aber dem ist eben nicht so. Die Realität, die habt ihr nicht gesehen, die haben die anderen nicht gesehen, leider meine Mutter schon. Meine Mutter arbeitete dann auch bei mir und eigentlich war sie der Geschäftsführer. Aber ich hatte einfach den feinen Anzug an und die große Fresse, Entschuldigung. Aber die Realität war, ich habe die Leute begrüßt, auf guten Gastgeber gemacht, sie platziert, den Leuten gesagt, was sie wollen, und habe mich verkrümelt und ging von einem leeren Hotelzimmer in das andere zu Toiletten und habe immer Drogen konsumiert, und meine Mutter musste mir hinterherräumen. Sie ging immer eigentlich auf Patrouille und schaut in den Zimmern, liegt nicht wieder eine Spritze dort? Hat er nicht wieder einen blutigen Tupfer liegen lassen? Eine Tragödie eigentlich. Meine Mutter musste immer hinterherräumen und sah immer die Spuren meiner Selbstzerstörung. War echt grauslig, wenn man es so nennen will, was sie da durchmachte, und damals habe ich davon keine Notiz genommen. Ich glaube nicht mal, dass mir das bewusst war. Ich bin dann immer mit dem Auto, voll auf Droge, vom Geschäft weg, stundenlang hat mich niemand gefunden, ich war bei den Dealern, und habe dann alles durchgelassen. Sprich, es drehte sich ja immer noch alles nur um mich. Das heißt, ich habe alles durchgelassen, alles Geld inklusive der Löhne des Personals. Der Schluss war eigentlich der, dass niemand, die Familien dort, die Arbeiteten, alle ihr Geld nicht mehr bekommen haben. Und es war mir egal. Das ist die Wahrheit, es war mir egal. Ich machte mir effektiv keine Gedanken über ein, was ist morgen? Was könnte ich für eine Zukunft haben? Was hat es für Konsequenzen oder Folgen, mein Handeln? Mein, jetzt geht es nur um mich. Ich war so brutal, dass ich zuerst im Verborgenen Leute betrogen habe, eben durch ihre Löhne. Ich habe geschaut, sie kriegen ihre Löhne nicht, weil ich habe alles für Drogen aufgebraucht. Aber später war mir das dann alles wirklich egal. Ich landete dann, nachdem ich das Hotel an die Wand gefahren habe, wortwörtlich, landete ich dann in 2000, ich weiß noch, ich habe noch die letzte Modenschau gemacht an der Millenniumsparty im Sentis Park, war dort so überladen von Rauschgift, bin dann von der Bühne gefallen, habe es dann aber natürlich als Show-Gag eingebaut. Und das war's dann, da war alles weg. Ich landete wirklich auf der Straße. Und da war mir dann auch alles egal, weil das Haus, wie hier jetzt die Stammi, das uns so schützend umgibt, das war ja weg, ich war auf der Straße. Also hatte ich ja auch nichts mehr zu verlieren. Also ging ich auf die Straße und habe mit Lügengeschichten Leute um viel Geld betrogen. Und auch da war der Leidtragende nicht wirklich jetzt der wegen dem bisschen Geld, sondern die haben sich bei meiner Mutter gemeldet. Wo ist meine Kohle? Dein Sohn hat gemacht. Das war alles so, ohne dass ich es mitbekommen habe, weil ich war weg, ich war auf der Straße. Das habe ich alles erst später erfahren, was meine Mutter da einstecken musste, was es für Konsequenzen hatte, auch für meinen Bruder natürlich. Ich meine, der wurde nicht gefeiert, ey, du hast einen krassen Bruder, sondern man schämte sich. Mein Bruder hatte echt Not teilweise. Es ist ganz schlimm, wie die Sucht dich in den Egoismus zieht, wie dir alle anderen egal sind und du gar nicht mehr mitbekommst, was du bei anderen auslöst, was für große Wunden du aufreißt in der Seele, im Herzen deiner Nächsten. Das merkst du nicht. Es gibt nüchterne Momente, bei mir weniger, aber es gibt sie bei gewissen Konsumenten. Dann tut es dir schon weh, dann denkst du schon, scheiße, was mache ich da? Aber du brauchst ja den nächsten Konsum und das führt wieder dazu, dass du halt ja wieder im alten Trott weitermachst, in der Zerstörung. Und es ist schon lange nicht mehr die Selbstzerstörung. Du zerstörst ein ganzes Subsystem. Ich habe dann so viele Leute betrogen, ich habe Körperverletzungen begangen, Raub, Erpressung. Ich habe ganz viele Delikte gemacht und musste deswegen auch diverse Male ins Gefängnis. Und selbst dort, ich war immer unter Drogeneinfluss, auch im Gefängnis. Ich hätte dort eine Chance gehabt, aufzuhören, aber das war keine Option damals. Weil ich hatte keine Zukunft. Und das Wichtigste eben, ich hatte keine Hoffnung. Stell dir vor, ein Leben ohne Hoffnung. Wir hoffen alle auf das Zukünftige, das, was kommt. Aber ich war so leer. Ich hatte mit einer Option auf etwas Besseres, das kommen könnte, abgeschlossen. Ich machte mir keine Gedanken über meine jetzige Situation. Das wäre ja eine Konfrontation gewesen, oder? Ich hätte mich ja mit dem, was ich da mache, auslöse, anderen angetan habe, hätte ich mich ja auseinandersetzen müssen. Und das war echt einfach keine Option für mich. Ich war immer noch auf der Flucht. Das heißt, weit weg von der Freiheit. Dort war ich noch lange nicht angekommen. Ich habe so viele Entzugsversuche gemacht. Ich habe wirklich, und es haben mir immer alle gute Ratschläge gegeben. Wenn du das machst, wirst du sofort drogenfrei, du. Hey, wenn du zu denen gehst, die können dir helfen. Alle wussten, was mir hilft. Aber nichts hat funktioniert, komischerweise. das ist immer so ein etwas heikel, oder wenn du sagst, ja, dort wird dir geholfen. Ja, die Frage ist, lässt du dir wirklich helfen? Bist du offen, einen Schritt auf die Hilfe, die dir angeboten wird, zuzugehen oder nicht? Es kommt immer so das Bild, oder? Gott hat alle Menschen geschaffen. Er hat einfach gesagt, willst du mich als deinen Vater? Ja, du müsstest einen Schritt auf ihn zugehen und sagen, ja, oder? Aber wir sagen so, ja, wo ist er denn da? Hä? Wir hadern dann so mit uns selbst, aber wissen gar nicht, dass wir mit uns selbst hadern. Kenne ich gut. Ich habe so gelebt, ihr müsst euch das vorstellen, 3 Jahre auf der Straße, in Gebüschen, habe ich mich verkrochen, so um zur Ruhe zu kommen, bis die nächste Schicht, damals gab es so einen Dreischichtbetrieb von den Kokaindealern, bis die nächste Schicht anfing, das ging dann so ungefähr 3 Stunden, zwei, drei Stunden Pause in der 24 Stunden. Mich dort verkrochen. Es gab bestimmt Momente, wo ich mich manchmal so mir gesagt hätte, wie wäre es jetzt, wenn ich aufhöre, aber dann sah ich den Weg, den ich zu gehen habe. Das ging nicht. Da gab es immer eine Abkürzung. Das war der nächste Konsum. So wie ich gelebt habe, auch draußen im Winter, ist es natürlich nicht verwunderlich, dass ich sehr krank wurde. Ich war krank und musste ins Spital monatelang. Muss ich jetzt sagen, also heute behaupte ich behaupte sehr viel, gell? Schon die dritte, ich behaupte, da hat mir Gott ein Bein gestellt. Weil ich war so viel Mal im Spital und jedes Mal, wenn ich im Spital war, ging es nur so maximal vielleicht 48 Stunden, bis ich wieder laufen konnte und ging mit meinem Infusionsständer los auf die Drogenszene und konsumierte wieder und schon wieder kam ein Telefon zu meiner Mutter, hey, Frau Feuer, Ihr Sohn, er ist wieder auf Tour. Sie könnten seine Sachen abholen, seine Kleider. Der kommt nicht zurück. Es war immer wieder so, diverse Male. Ich war so fixiert, immer sofort wieder zurückzusehen zu den Drogen. Egal wie schmerzhaft der Schritt war, ich hatte man musste mir den Fuß spalten wegen Abszessen. Ich hatte so vieles, aber ich ging immer. Eigentlich brutal, wie man sich das vorstellt, aber Gedanken eben machst du dir in dieser Situation keine. Aber diesmal musste ich bleiben. Und eben, ich weiß nicht, es ist vermessen zu sagen, da hat Gott eingegriffen, aber immer wenn ich auf dem Weg war zur Besserung, musste man noch schnell ein paar Nerven vereisen und prompt haben sie die Falschen erwischt und ich konnte wieder eine Zeit lang nichts, musste wieder bleiben. Dann war es tatsächlich so, dass es gut aussah. Es sah gut aus. Bald bin ich zu Hause, also auf der Straße, zu Hause bei meinen Drogen. Aber bei einer Punktierung haben sie mir die Lunge durchstochen. Also mussten sie mir Drainagenschläuche einsetzen und ich musste wieder bleiben. Das verlängerte sich um Monate lang. Und in dieser Zeit passierte wahrscheinlich für unsere Familie, die ich jetzt so vorne dran sehe, passierte das Größte. Also ich persönlich komme nachher am Schluss noch darauf dazu, welchen Arzt ich im Spital kennengelernt habe. Der war krass. Ja, die einen denken, sie wissen schon wen. Ja, okay, ich sage nichts. Weißt du, ich weiß heute, du, ich höre schon Stimmen, hey, Spätfolgen. Heute weiß ich, ich bin mir 100% sicher, dass Jesus schon immer wusste, was er mit meinem Leben vorhat. Ich bin mir ganz sicher, dass Jesus mich sofort einsetzen können hatte, aber er ließ mich zurüsten. Und dann rief er mich. Ich glaube nicht, dass, man muss das wirklich verstehen, diese spannende Lebensgeschichte und was Gott daraus gemacht hat, worauf ich noch zurückkomme, bin nicht ich, sorry. Die hat Jesus geschrieben. Er hat mein Leben heute zu einem Zeugnis, einem Werkzeug für sich gemacht. Ich habe einfach gesagt, ja, ich stehe ein im Reich Gottes. Heute darf ich durch meine Geschichte für mehr soziale Gerechtigkeit einstehen und mitbauen am Reich Gottes. Wenn ich mir vorstelle, wo ich war, ich habe so viel Unrecht getan, dann erfüllt mich das einfach mit Freude. In dem Spital war es so, dass, als ich dort war, irgendwann meine Mutter Jesus kennenlernen durfte und ihr Leben Jesus übergeben hat. Ich glaube, dass das der Moment war, wo Jesus dann die Gebete auch hörte, die sie immer geschrien hat. Ich mag mich erinnern, dann war da auf einmal im Spital, kam mein Bruder und sagte, hey, Mami lässt sich taufen. Komm, wir gehen auch. Nein, er sagte, Mami lässt sich taufen, wir beide. Ja, stell dir vor, so Dünkele da. Auf jeden Fall, ich durfte dann die Antibiotikatherapie, die ich noch hatte, unterbrechen, wurde abgestöpselt. Wir gingen an die Taufe, wir hatten eine klare Idee. Wir gehen unsere Mutter schützen vor dem Clan da. Wobei, ich war überrascht, die Männer dort hatten alle eine gesunde Gesichtsfarbe. Die Krawatte war gut angezogen, also das war so. Die Frauen hatten auch wunderschöne Röcke, bis zum Boden. Fast lauter Bräute, weißt du, so lang. Auf jeden Fall, ich war dort und habe den jungen Christen in meinem, es geht ja um mich, habe ich den jungen Christen dort nur erzählt, wie das Leben wirklich läuft. Weißt du, Knast, Tätowierung. Mein Bruder, der war von einem Lied, das gesungen wurde, so ergriffen, dass er dann irgendwie unseren Schlachtplan vergessen hat und einfach Stunden mit diesem Pastor dort geredet hat. Super. Gut, ich war dann irgendwann, egal, jeder Schrecken hat ein Ende, also ich kam wieder zurück ins Spital, da war es mir wohler, war ich im Spital. Und irgendwann kam mein Bruder dann mit einer Bibel und sagte, jetzt musst du lesen. Und ich so, bam, Virus, er hat ihn auch. Ja. Krass. Ja, auf jeden Fall, Bibel. Ich wollte die Bibel dann mal lesen. Du, das ging nicht. Das hat mich abgestoßen, wirklich spürbar abgestoßen. Ich konnte das Ding nicht öffnen. Aber es ist tatsächlich so, dass Gott dir alle Kraft gibt, wenn du darum bittest. Und er hat mir auch die Kraft gegeben, die Bibel aufzumachen. Mein Bruder hat natürlich Lesezeichen reingemacht, gell, musste ja bei Liebe und so. Gut, auf jeden Fall, ich habe Jesus dann wirklich gespürt. Ich habe geschrien, habe Jesus in mein Leben aufgenommen. Und das erste Mal in meinem Leben spürte ich das Ende der Flucht, der Anfang der Freiheit. Das heißt, von da an keine Gedanken mehr an Drogen, Sucht, Tabak, Alkohol, nichts mehr. Es war einfach weg, es war okay. Aber so richtig okay, meine ich. Das ist schon eine Riesengnade. Du musst dir vorstellen, wenn du mit 33 Jahren, war ich damals, am Ende bist. Effektiv, am Ende. Du bist obdachlos, hoffnungslos, kraftlos, einsam, planlos. Ich meine, du weißt, oder? Da hinten, ich weiß nicht, wie viele 100.000 Schulden oder so. Also irgendwas wird noch kommen und vielleicht begegnet dir mal jemand, den du abgezockt hast. Ja, dann. Ganz eine schreckliche Situation. Und dann nimmst du Jesus in dein Leben auf, im Spital. Und ohne es so zu formulieren, habe ich Jesus das Ja gegeben, für mich einzustehen. Das ist etwas ganz Spezielles, weil mir fehlte mein Vater, die Vaterfigur, fehlte mir. Und auf einmal war mein Vater da, der für mich einsteht. Also, wenn du Ärger hast mit ein paar Schulkollegen, und dann kommt der Daddy hinten so, die Hand auf die Schulter so. Dann, hey, alles klar. Ja, so geht's. Hey, das heißt nicht, dass ihr jetzt Ärger machen müsst und ich komme dann immer, gell? Habe ich nicht gesagt. Habe ich nicht gesagt. Also bei uns war es tatsächlich so, wieder einmal musste meine Mutter vorausgehen. Sie war es, der Jesus zuerst in ihr Leben gelassen hat. Dann mein Bruder, der heute Pastor ist und eine eigene Gemeinde leitet. Und dann endlich gab auch ich den Kampf auf, alleine gegen die Welt, für ein mit Gott für andere einzustehen. Das ist eine Sensation für mich, einfach so retro zu schauen, dass dieser Gott, dieser Jesus immer an meiner Seite war, aber ich halt eben, oh, ich lasse niemanden an mich ran, da kommt Gott, nee, dich auch nicht. Gott hat mein Leben verändert. Wenn ich heute jetzt 15 Jahre später zurückschaue oder ins Jetzt schaue, dann sehe ich, ich bin heute vom drogensüchtigen, sehr kriminellen Menschen zu einem Vater zweier wunderbarer Mädchen geworden. Boah, jetzt hier so, nee, das Bild, schon gut. Hier wird niemand verurteilt, oder? Nein, ist gut. Ich habe zwei wunderbare Mädchen. Ich bin Ehemann der weltbesten Frau und hoffentlich wieder ein guter Sohn. Das ist das, so kurz zusammengefasst, das Wunder, was Gott vollbracht hat, nicht ich. Und auch der Wahnsinn ist für mich, früher, das Einzige, was mich früher gerufen hat, waren die Polizisten, hey Feuerer, komm mal daher, was hast du da? Das war früher der Ruf, den ich immer hörte. Und heute hat mich Jesus, damals vor 15 Jahren, berufen, freigesetzt, zugerüstet und eingesetzt. Jesus hat mich zum Dienst berufen. So, geh zurück zu den Leuten und bring ihnen das Licht der Welt. Geh dorthin, wo es dunkel ist. Und weißt du, Jesus hat mir keinen Plan mitgegeben. So, du musst das so machen, first step, second step, so war es nicht. Also ich ging getrieben von meinem Herz mit der Bibel auf die Szene, sagte, ist nicht gut angekommen. Nein. Aber, ich bin ja flexibel, Bibel versorgt. Hab sie ja im Herzen, gell? Die Szenen, du, ich kann dir sagen, als mir einer mal mit dem Stuhl nachher, egal, es war so spannend. Aber ich habe mich dann zurückgenommen, habe gedacht, okay, wie würde es Jesus machen? Und wenn ich das Bild sehe, wie Jesus Füße wäscht, wie Gott Füße wäscht, dann holt mich das total auf den Boden zurück. Es erfüllt mich mit Demut und es ermutigt mich einfach zu dienen. Und das war dann der Step, den ich ging. Ich diente einfach mal. Ich war einfach da für die Leute, ich putzte den Leuten Möbel, ich hilf Wohnungen aufzuräumen, ich diente einfach so, was ich heute weiß übrigens, das ist ja auch das Motto der Heilsarmee, Suppe, Seife, Seelenheil. Die Reihenfolge, oder? Und ich kann damit gut leben. Ich finde das wirklich eine viel Weisheit dahinter. Also ich diene heute und fühle mich wirklich berufen darin, weil ich immer wieder Bestätigungen erhalten darf. Jesus hat mir so viel Treue erzeigt. Er hat sich meiner erbarmt. Hey, sagen die Leute immer so, ja, musst du eine Sündenlast ans Kreuz tragen. Hey, weißt du, was musste ich schleppen? Da war recht viel zusammengekommen. Und Jesus einfach so, bring. Und ich merke einfach, wie treu Jesus ist in allen Lebenslagen. Und ich gehe immer, weißt du, ich bin ein Wurstler. Der Wurstler-Typ ist planlos. Ja, ich mache und verlasse mich darauf, Jesus richtet es dann schon. So ungefähr aus, oder? Kann Markus ein Lied singen, ich wurstle wirklich gerne. Also es war wirklich wunderschön, wie Jesus mich berufen hat und auch eingesetzt hat. Und dass ich, der die Gesellschaft dermaßen betrogen habe, abgezockt habe, gelogen hat, heute einen Mehrwert sein darf für die Gesellschaft, für die Menschen am Rande, erfüllt mich einfach mit Demut und Dankbarkeit. Eigentlich könnte man es so formulieren, der damals Drogensüchtige durfte wiederhergestellt werden. Wie mein Strafregister übrigens auch. Ich habe mal einen Auszug kommen lassen, der ist sauber. Nichts mehr drin, gell? Ja, der Strafregisterauszug ist sauber reingewaschen. Wie ich auch durch die Neugeburt, als ich ja, mein Leben Jesus gab. Das ist schon krass. Und nie wieder ein Gedanke an Sucht, gell? Nie wieder. Und ich ging unter die Drogen. Also überall, wo ich mich bewege, sind die Substanzen und es löst bei mir nichts aus. Das ist schon genial. Ich muss dir das mal geben. Das hat Jesus aufgebaut. Überall da setzt er uns ein. Und was auch wunderbar ist, heute haben wir Vertrauen zurückbekommen. Die Behörde vertraut uns. Früher haben sie mich verhaftet, also das V bleibt. Wir haben das Vertrauen von Schulen, Lehrkräften, Lehrpersonen bekommen. Auch die Öffentlichkeit vertraut uns wieder. Kirchen, sogar an der Universität Zürich waren wir schon eingeladen und ich durfte dort auch Jesus erwähnen, was für mich einfach krass ist. Ich hätte da gedacht, sie sperren mich gleich wieder ein, aber es ist gut gekommen, Jesus war mit mir. Ja, das kannst du nicht alleine. Wenn du so gelebt hast, wie ich gelebt habe, kannst du das nicht alleine. Du kannst auch nicht alleine mit Drogen aufhören. Das behaupte ich nicht, davon bin ich überzeugt. Es ist nicht möglich. Du kannst ein paar Jahre drogenfrei leben, ja. Aber man sieht, dass die Menschen immer wieder zurückfallen oder die Sucht verlagern auf eine neue Sucht. Also die machen es wie ich. Sie fliehen da, wie ich damals, sie fliehen aus ihrer Gefangenschaft in eine andere hinein. Was ist das für eine Ehre, dass ich heute hier in einer Kirche, in einem Gotteshaus, in der Stammi sein darf und meine Geschichte mit Jesus erzählen. Wie krass ich der Menschen so viel Elend und Leid angetan habe, darf in der ganzen Schweiz überall in Kirchen das Wort bringen, das Wort Gottes predigen, für Menschen einstehen. Hey, das ist Jesus. Er macht alles neu. Er stellt alles wieder her und vor allem stellt er es richtig. Weißt du, Jesus hat vorgelebt, was Jüngerschaft bedeutet. Und Jüngerschaft ist etwas Wunderbares. Es ist einfach, wenn du durch dein Leben, durch das, was du mit Jesus erlebt hast und wie du mit Jesus den Weg gehst, andere Menschen begeistern kannst. Und Endless Life selbst ist Jüngerschaft. Es sind Menschen, die einfach merken, wow, da will ich auch investieren und wir wollen gemeinsam Reich Gottes bauen und wir wollen gemeinsam für andere Menschen einstehen. Wir wollen einen Unterschied machen. Das ist Jesus. Das allein hat er vollbracht. Am Anfang habe ich gesagt, dass wir alle gefangen sind. In Ängsten, Süchten, Zwängen, Spielsucht, Habsucht. Wir alle sind Gefangene. In irgendeinem Bereich. Ich habe im Spital den Arzt kennengelernt, der das alles regeln kann. Nicht, wenn dieser Arzt in dein Leben kommt, ist alles super. Das habe ich nicht gesagt. Aber ich sage dir, er weiß, welchen Weg man gehen muss bis zur Heilung, bis zur Wiederherstellung. Er ist dieser Arzt, der alles möglich machen kann. Ich möchte dich einfach einladen, dich selbst zu überprüfen. Ist es nicht Zeit, diesen Arzt, diesen Heiland, der Heiler, Heiland, diesen Jesus in dein Leben einzulassen, einfach aufzureißen und ihm dein Herz hinstrecken. Überprüf dich selbst. Ich kann euch einfach, im Gassenjargon möchte ich das abschließend sagen, ich kann euch einfach sagen, mir hat es den Arsch gerettet. So muss ich das sagen. Und ich danke Jesus, denn ohne ihn wären meine wunderbaren Kinder nicht hier. Ich hätte meine wunderbare Frau nicht, es gäbe kein Endless Life und ich dürfte heute nicht mit euch gemeinsam Reich Gottes bauen und auf die Herrlichkeit hoffen, die noch kommen wird in Ewigkeit. Ich möchte einfach auch noch abschließen mit dem kleinen Angebot. Ich wäre noch hier nach dem Gottesdienst. Gust ist hier. Einige der Kirche sind hier. Wenn du noch Fragen hast, wenn du vielleicht sagst, ach komm, nimm mich an der Hand, ich will zu diesem Jesus, wie geht das oder was auch immer, Wir sind da. Ich möchte euch einfach danken, dass ihr euch für eigentlich ein anfangs düsteres Thema geöffnet habt, dass ihr heute gekommen sind, obwohl ihr wusstet, der Feuer kommt. Normal sind sie dann immer gerannt. Und ja, ich wünsche euch einen wunderbaren Gottesdienst, wunderbaren Sonntag. Danke vielmals und der Herr mit euch.